Wir haben hier eine Generation von Kindern mit schon digital aufgewachsenen Eltern, die oft gar nicht wissen, was sie sonst tun können. Sie dürfen nicht alleine auf die Straße, sie dürfen nicht einmal alleine um den Block gehen, weil da könnte denn was passieren.
Ich habe vielen Models früher gefolgt, vielen Topmodels, und ich habe gemerkt, das macht mich nicht glücklich.
Ein wesentliches Symptom, über das man sehr wenig spricht bei der Depression, ist die Selbstabwertung, ne? Und Fear of Missing Out ist ja sehr viel Selbstabwertung.
Wenn ich eine ängstliche Mutter oder einen ängstlichen Vater habe, der mir nichts zutraut, dann glaube ich ja selber auch nicht, dass ich mir was zutraue. Dann glaube ich auch nicht, dass ich irgendeine Entscheidung treffen kann.
Natürlich, Social Media ist für uns alle eine Dopaminschleuder.
Da wäre die Antidote dazu wirklich the joy of missing out, oder?
JOMO. Ja, genau. Die JOMO.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wir FOMO Sapiens. Mein Name ist Valerie Huber, ich bin Schauspielerin, Aktivistin und habe gerade ein Buch geschrieben, das heißt FOMO Sapiens.
Und mein Name ist Barbara Haas, ich bin Head of Podcast bei der Kleinen Zeitung und Host von Fair and Female. Und mein Podcast hat uns auf diesen Podcast gebracht. Valerie war bei mir zu Gast mit ihrem Buch FOMO Sapiens. Und worum ging es da nochmal?
Es geht um FOMO, the fear of missing out, die Angst, etwas zu verpassen. Und genau darüber sprechen wir in dieser fünfteiligen Podcast-Reihe, die ihr jetzt hören werdet. Und wir fangen heute an, euch mal FOMO, den Begriff, ein bisschen näher zu bringen. Wir haben Expertinnen hier, mit denen wir sprechen werden. Und ich habe dieses Buch geschrieben, um die junge Generation, aber auch natürlich die ältere Generation, wachzurütteln. Ich möchte politische Themen wieder interessant machen, uns alle aufmerksam machen, dass wir Veränderung brauchen und dass wir alle wieder mit mehr Solidarität zusammenhalten müssen, um in eine gute Zukunft für uns alle gemeinsam starten zu können. Und jetzt starten wir in die heutige Folge mit den großartigen Gästinnen,
der Safer-Internet-Expertin Barbara Buchecker und der Psychologin Elke Prohaska.
Herzlich willkommen, diese beiden tollen Gästinnen heute. Und wir starten gleich mal los mit der ersten Frage.
Und Elke, ich würde mit dir beginnen, bevor wir zur FOMO kommen. Warum vergleichen wir uns eigentlich als Menschen?
Also das hat mit unserem Selbstwert zu tun. Es gibt so drei Selbstwertquellen. Das eine ist, wie werte ich über mich? Und die zweite ist schon die, wo du mich fragst, wo es darum geht, ich vergleiche mich mit anderen und setze da in Bezug. Und da haben wir alle so eine andere Art und Weise. Es kann sein, dass ich mich vergleiche, so dass mein Selbstwert jeden Tag ein bisschen wachsen kann, indem ich auch hinschaue, was macht mich aus, was kann ich vielleicht, fällt mir ein bisschen leichter als jemand anderen. Oder ich schaue die ganze Zeit hin, was bei sehr vielen der Fall ist, dass ich immer nur die Person sehe, die etwas besser können. Und ich fühle mich immer schlechter. Und das ist so einfach ein ganz wesentlicher Teil von unserem Selbstwert. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass wir dazugehören wollen. Ja, wir wollen dazugehören. Das heißt, wir schauen auch hin, bin ich Teil der Gruppe? Sind die anderen mehr Teil der Gruppe? Wie wichtig bin ich in einer Gruppe? Und auch da spielen eben Vergleiche eine wichtige Rolle.
Und vielleicht kannst du auch gleich nochmal das Zweite auch noch kurz analysieren, weil diese FOMO oder dieser Begriff der FOMO, den gibt es ja noch nicht so lange. Valerie hat recherchiert, es ist ein Marketingbegriff.
Genau, richtig. FOMO kommt nämlich aus dem Marketing natürlich und wurde 1996 durch den Marketingstrategen Dan Herman ins Leben gerufen und dann 2004 nochmal durch den Autor Patrick J. McGinnis im Magazin der Harvard Business School erwähnt. Und seitdem gibt es den Begriff eben und wurde somit etabliert und in die Gesellschaft eingeführt.
Ganz oft benutzt, um eben einen Need zu kreieren, eine Lücke, besonders auch auf Social Media natürlich heutzutage, um Leute zu überzeugen, etwas zu konsumieren, also zu überreden, dass sie etwas brauchen. Und so wird unsere FOMO ganz tückisch eingesetzt, um natürlich wieder mal Profit zu machen. Ja?
Okay, also ihr hört schon, FOMO hat auch ein bisschen mit dem Kapitalismus zu tun. Da werden wir im Laufe dieser Episoden noch mehrfach drauf zu sprechen kommen. Aber nochmal zurück zu diesem Phänomen, das eben über die sozialen Medien besonders zu uns allen durchgedrungen ist. Was unterscheidet jetzt dieses normale Gruppenzugehörigkeitsgefühl, das wir vielleicht eben alle haben, weil wir eben keine Einzelwesen sind, sondern immer irgendwie verbunden sind mit anderen, von dieser FOMO, die durch Social Media getriggert wird.
Ja, da geht es wirklich um dieses Gefühl, etwas zu verpassen. Ich habe die ganze Zeit vor der Nase, alle anderen erleben irgendwas ganz Tolles. Und auch wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann heute nicht, ich muss zu Hause sein, ich brauche Ruhe, dann ist das einfach etwas, wo ich dann, wenn ich in Social Media hänge, mir denke, oje, aber vielleicht da wäre es doch besser gewesen. Und was man da auch sieht ist, je mehr, und da mal wieder den Zusammenhang, je eher das Personen sind, die mir persönlich wichtig sind, umso stärker ist auch die Fear of Missing Out. Ja, also wenn dort Personen teilnehmen, die mir besonders wichtig sind, dann ist die auch besonders stark. Ja, und es ist eben dieses, es ist schon das Verpassen von Informationen auch ganz stark in Social Media, aber natürlich auch von sozialen Aktivitäten, was wir dann eben auf Social Media so präsentiert bekommen, ne? So schön. Man ist zu Hause, man fühlt sich vielleicht wohl, aber man denkt sich dann, oh je, vielleicht wäre es doch besser gewesen. Ne? Wenn ich jetzt dort wäre, wäre es vielleicht doch schöner und nicht so gut, dass ich zu Hause bin. Ja? Obwohl ich ganz klar wahrnehme, was ich brauche.
Ich finde ja, was auch interessant ist, ist die FOBO, die wir haben. Fear of a better option. Und das ist, glaube ich, nochmal die tückischere Version davon, weil du immer das Gefühl hast, es gibt etwas Besseres, was ich gerade nicht erlebe und ich habe mich falsch entschieden. Also es führt dann auch im Endeffekt zu einer vollkommenen Entscheidungsunfähigkeit, weil ja jede Sekunde, jederzeit jemand Besseres oder der bessere Job, der bessere Freund, der bessere Partner um die Ecke biegen könnte. Und das macht uns ja immer mehr zur Wegwerfgesellschaft. Also wir verlernen, denke ich, zu reparieren, an Dingen zu arbeiten und verfallen in dieses Muster, dass Dinge so austauschbar sind. Also ist das dann vielleicht noch mehr das Problem der heutigen Generation und es ist schon eher die FOMO. Ich weiß nicht.
Also, was ich glaube, was so schwierig ist, ist, dass ja generell wir auch unterschiedlich funktionierende Gehirne haben. Ja, das heißt, nicht alle Menschen tun sich gleich leicht, Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, dass das schon hier sehr stark reinspielt. Weil wenn ich eine Person bin, auch von dem, wie mein Gehirn arbeitet, wo ich generell schon Schwierigkeiten habe, Entscheidungen zu treffen, dann ist das natürlich besonders schwierig in so einer Zeit, wo es gefühlt unendliche Optionen gibt. Ne? Und das ist schon, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, so spürbar, wenn es um den Beruf geht. Ja, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, naja, ich muss das Optimale finden. Und ich fand das so herzig. Ich war mal in einer Schulklasse mit so 12-Jährigen. Und da hat ein Bursch zu mir gesagt, in der Pause, also er wollte das nicht laut sagen, hat er gesagt, ist es eigentlich okay? Ich will gar keinen Job haben, der mir so viel Spaß macht oder so, sondern ich hätte gerne einen Job, wo ich weiß, ich gehe jeden Tag um spätestens 4 raus und dann kann ich meinen Hobbys nachgehen. Und ich fand das so spannend, ja, weil er selber mit 12 schon gesagt hat, mir macht das so einen Druck und warum muss mein Job Spaß machen? Ist es nicht auch okay, wenn ich danach quasi Spaß haben kann? Und ich fand das in dem Alter so genial auch, ja, diese Überlegung, aber auch für sich. Na, und das ist etwas, was wir, glaube ich, wieder brauchen. Es ist so wichtig, wieder auf Prioritäten zu kommen. Weil wenn Menschen wieder auf ihr Gefühl kommen, auf ihre Prioritäten, das ist viel, was wir in der Praxis zum Beispiel erarbeiten mit Menschen, dann können sie Entscheidungen anders treffen. Na, weil dann sehe ich zwar die eine Person, die jetzt im Van lebt und remote arbeitet, ja, und jeden Tag am Meer ist. Und wenn ich aber für mich weiß, mir sind ganz andere Dinge wichtig, dann weiß ich, das ist zwar jetzt für die Person passend, das schaut auch schön aus für mich, aber wie würde es mir in diesem Setting gehen? Und dann können wir die Optionen wieder ganz anders sehen, ne? Weil wir Optionen suchen, die zu uns wirklich passen. Und da bin ich dann mehr in der Auseinandersetzung mit mir und nicht unbedingt nur in der Auseinandersetzung mit den Optionen.
Da zum Wein würde ja sehr gut passen. Da gibt es ganz schön viel Gelsen und ich sitze dann den ganzen Abend und muss diese nervigen Gelsen eigentlich irgendwie loskriegen. Das ist auch nicht besonders super. Als alte Camperin kann ich nur sagen, dieses Van-Bild
also immer
ist nicht nur gut.
Die negativen Seiten beleuchten, nicht immer nur das Allerpositive.
Wir müssen beide Seiten beleuchten. Nicht der Bursch, der sagt, ich möchte nach meinem Beruf eine gute Zeit haben, hat die gleiche Berechtigung wie der sagt, ich will nicht so einen langweiligen Job haben wie meine Eltern. Ich will das machen, was mir wirklich Spaß macht. Ich will Influencer werden. Mhm. Ich will Gamer werden. Wird das werden? Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht.
Vielleicht. Aber es in diesem Moment ist es ganz genau richtig und zahlt sich auch aus, davon zu träumen, es zu versuchen zu erreichen, es auszuprobieren, die ersten Schritte zu machen. Absolut. Mhm. Aber macht's was, wenn es nicht wird? Macht's was, wenn er dann in 10 Jahren wirklich den langweiligen Job hat in Wirklichkeit? Nein, es macht nichts, weil das ist ja eigentlich das Schöne an unserem Leben. Wir können es ändern. Wir müssen nicht mit diesem einen Beruf auskommen. Allein ich habe 4 Berufe in meinem Leben. Wow. Macht das was? Nein, es ist super. Mit jedem kriege ich was dazu. Es ist eigentlich nicht diese Entscheidung, das eine Mal jetzt zu fällen, sondern ja, ich baue auf etwas auf. Das ist eigentlich viel besser.
Das ist eine ganz schöne Aussage, dass man immer ja, seine Entscheidungen verändern kann. Weil ich glaube, dass viele Junge heutzutage damit kämpfen, dass wir eine Overchoice haben, also diese Burden of Choice. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und man kommt nicht mehr mit. Also die Qual der Wahl ist real.
Und es jede Entscheidung ist richtig. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Jede Entscheidung ist jetzt in diesem Moment genau die richtige. Und vielleicht ist sie übermorgen aber falsch. Dann fälle ich übermorgen eine andere und das ist völlig okay.
Also keine Angst haben, sich keine jetzt Angst zu entscheiden. Richtig. Ein Weg kann sich erst entfalten, wenn man ihn anfängt zu gehen. Sonst
richtig.
Tauscht man immer nur am Fleck herum und
richtig.
Kommt nicht voran.
Und das wäre so wichtig, wenn man endlich in der Schule darüber sprechen würde. In der Schule hören junge Menschen nach wie vor, sie müssen sich jetzt entscheiden. Ne? Bestenfalls in der 9. Schulstufe. Und dann muss ich genau wissen, was ich mache. Und dann nach der Matura.
Mit 10 muss ich mich entscheiden. Genau. Mit 10 muss ich mich entscheiden, was ich beruflich machen werde, weil es, welche Schulform ich wähle, da schon entscheidend ist. Das ist doch viel zu früh.
Und das bildet überhaupt nicht die Realität ab. Es wird in 10 Jahren Jobs geben, die es jetzt noch gar nicht gibt, wo ich mich jetzt noch gar nicht dafür entscheiden kann. Und ich finde das so wichtig, dass wir jungen Menschen einfach nicht diesen Quatsch erzählen, dass ich eine Entscheidung treffe, dann für mein ganzes Leben. Ich kann immer wieder entscheiden, wo ich leben mag, in welcher Wohnform ich leben mag. Ich kann das verändern. Und das ist schon was, wo man sieht, dass sich Menschen wieder handlungsfähiger fühlen. Ne? Also die kommen oft zu mir und erzählen mir, was sie alles nicht können. Ne? Weil jetzt haben sie sich für das Studium entschieden, jetzt können sie nicht wechseln, weil sie sind 20. Ja, mit 20 kann ich doch nicht mehr wechseln. Ne? Dann kommen Menschen, die mit 40 dieses Gefühl haben, ne? Sie können nicht wechseln. Und wenn man dann Geschichten parat hat, das ist oft zum Mut machen, ja? Wenn man Geschichten erzählen kann von Menschen, die mit 40 begonnen haben zu studieren, ja, und komplett was anderes gemacht haben, die auch schon erfolgreich waren, was auch immer erfolgreich ist, ne? Aber gesellschaftlich gesehen, sprich viel Geld hatten, ja, eine hohe Position, was auch immer, und trotzdem sagen, nein, ich möchte das. Und diese Geschichten, und das sind ja auch Fakten, ja, die muss man jungen Menschen zugänglich machen. Und ich finde das sehr, sehr fahrlässig, dass man in der Schule vor allem die ganze Zeit vermittelt, da gibt es diese eine Entscheidung und wenn die falsch ist, ja, dann ist das ganze Leben vorbei. Nein, ist es nicht.
Barbara, bleiben wir vielleicht ein bisschen sozusagen in der Praxis. Die Elke hat jetzt schon auch ein bisschen erklärt, wie das eigentlich, wenn man es reflektiert, vielleicht alles gar nicht mehr so schlimm ist. Das ist halt natürlich wahrscheinlich nicht die Lebensrealität von jungen Menschen und jungen Erwachsenen, die einfach halt ihr Instagram, ihr TikTok, ihr whatever offen haben, diesen Feed sehen. Und natürlich ist es Teil ihrer Wirklichkeit, was da drinnen ist. Und Elke hat vorhin gesagt, Menschen, die mir wichtig sind, da ist es auch die FOMO gleich größer. Aber natürlich, wenn ich von jemand Follower bin, dann ist mir der oder diejenige auch schon wichtig, obwohl wir uns gar nicht kennen. Und dann sind mir...
Naja, ich kenne ja die Person schon.
Ja, ja, das genau. Ist ja, das ist so diese sozusagen parasoziale genau. Beziehung. Aber was erlebst du denn? Sag mal ganz kurz in einem Satz oder in 2 Sätzen, was Safer Internet macht, unter anderem auch in Schulen und welche Beispiele du erlebst von jungen Menschen, die eben einen sozusagen noch nicht den reflektierten FOMO-Zugang haben, sondern da mittendrin sind.
Unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche mit diesen Herausforderungen durch das Internet, durch digitale Technologien besser umgehen können. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das können zeitliche Herausforderungen sein, es können Inhalte sein, es kann das Kontaktkriegen mit belastenden Inhalten, mit traumatisierenden Inhalten, also das kann die ganze Bandbreite sein. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass sie das gut erkennen können und dann die richtigen Maßnahmen setzen können. Wie tun wir das? In erster Linie mit den erwachsenen Bezugspersonen arbeiten und hier Aufklärung zu machen. Und wenn wir jetzt dieses Phänomen FOMO hernehmen, ich komme aus einer völlig undigitalen Generation. Ich bin ein Kind der 70er Jahre. Auch wir kannten FOMO. Ich saß am Balkon im Hof und habe zwischen den Ritzen hinuntergeschaut, wer mit wem gespielt hat. Und weil ich gesehen habe, dass meine beste Freundin mit der mir verhassten Person gespielt hat, war ich ganz schön emotional aufgeladen. Es ist mir schlecht gegangen. Es ist eigentlich in keinster Art und Weise etwas anderes. Meine Ritze im Balkon ist bis zu einem gewissen Grad das Instagram heute. Natürlich habe ich in meiner Kindheit nur einen kleinen Ausschnitt gesehen. Es waren auch nur wenige Personen, um die es ging. Das ist heute sehr viel mehr, weil es sind ja auch meine realen Freunde, die ich, meine ganz analogen Menschen, die ich in Instagram, TikTok oder Snapchat habe. Und dann sind es die, denen ich mich nahe fühle, die mich interessieren, die wir jetzt als Influencer, Influencerinnen benennen würden. Auch, und da unterscheiden wir ja eigentlich nicht, ja, ob das jetzt mir real nahestehende Menschen sind oder mich einfach aus anderen Gründen interessieren. Alle beeinflussen mich. Und wenn ich auf Algorithmus gesteuert durch diese sozialen Netzwerke mich durchscroll, wird mir eine Wirklichkeit gezeigt. Diese Wirklichkeit ist aber natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Sie ist algorithmengesteuert, sie so zeigt mir das an, was mich jetzt in diesem Moment interessiert. Wenn das heute Kleidung ist, sehe ich heute Kleidung. Wenn das morgen Kochrezepte sind, sehe ich morgen Kochrezepte und übermorgen Schminken. Es ist wirklich das, was mich jetzt in diesem Moment interessiert und nichts anderes. Wenn ich aber nicht in der Lage bin zu erkennen, dass ich hier in einem Rabbit Hole festsitze, in einer Spirale gefangen bin, bekomme ich das Gefühl, das ist die Wirklichkeit. So sind alle. Und wir haben vorletztes Jahr eine Studie gemacht zu Schönheitsideale. Wie beeinflussen Schönheitsideale, wie beeinflusst da das Online-Leben Kinder und Jugendliche? Und wir haben sie gefragt, ja, was ist der Ausweg? Ja, was kann ich tun dagegen? Und da kam, wie bei fast all diesen Fragen, die ich so im Lauf meines Internet, sehr viel Internetdaseins schon so gestellt habe, da kam die Antwort, spazieren gehen. Okay, ich habe nicht sofort verstanden, was meinen die mit spazieren gehen? In dem Fall haben sie gemeint, geh hinaus und schau, wie echte Menschen ausschauen. Schau, wie die wirklich sind. Schau, wie die Haut ist. Schau, wie sie angezogen, wie groß sie wirklich sind, wie breit sie wirklich sind. Schau, wie echte Menschen ausschauen. Weil diesen Blick verliert man. Und Jugendliche, das war immer schon, auch bei den ganz Reflektierten, die Bilder, die machen einen Eindruck. Die machen den Eindruck, dass ich so ausschauen müsste, ja, wenn das für mich einfach relevant ist. Und das ist in einer gewissen Zeit der Entwicklung von jungen Menschen ganz, ganz relevant. Ja. Jede Generation hat sich orientiert nach Vorbildern, ja, sofern das von den Rahmenbedingungen möglich war. Ja. Das ist überhaupt nichts Neues. Ja, und deshalb brauchen wir eigentlich vielleicht andere Konzepte und andere Wege, wie man mit diesen Dingen umgehen kann. Ja, und die Vorbilder der Erwachsenen wären da mal ein erster Schritt.
Ja, die Vorbilder der Erwachsenen, die Erwachsenen hängen halt auch am Handy und machen im Prinzip genau das Gleiche. Aber mich würde nochmal interessieren, sozusagen, was ist der Status quo? Also mit welchen Themen, mit welchen Fällen bist du denn auch konfrontiert, wenn du in Schulen gehst? Es gibt immer so eine Formel, die Bildschirmzeit sagt ein bisschen was aus darüber, wie gefährdet man ist, überhaupt irgendwie Internet- oder Social-Media-süchtig zu sein. Ich weiß nicht, ob
das
stimmt. Nein,
da bin ich mir gar nicht so sicher, ob wirklich die Zeit etwas aussagt. Es sagt eher etwas darüber aus, was ich tue. Wie lang scroll ich einfach herum? Ja, wenn ich nämlich Bildschirmzeit, kann ja auch sein, dass ich selbst einen Film mache. Bildschirmzeit kann sein, dass ich ein Referat in PowerPoint mache und in ChatGPT mir die Inhalte zusammensuche. Auch das ist Bildschirmzeit. Das ist aber nicht die problematische Bildschirmzeit jetzt für diese Dinge. Die problematische ist dort, wo ich einfach deppert vor mich hin scroll. Ja, wo ich
Doomscrolling.
Ja, Doomscrolling. Die passive Nutzung. Meine aktive Medienzeit, die ist nicht der Punkt. Die ist hier nicht so schädigend, weil alle aktive Mediennutzung befähigt mich eher, den Umgang mit diesen Dingen zu stärken. Das heißt, die Suche nach Schönheitsideal, also Schönheits-Photoshop-Fails oder solche Sachen und dann draus ein kurzes Video zu machen, das ist absolut dumm, dann das Produkt. Aber für die, die es gemacht haben, die haben eine Reflexion hinter sich gebracht und für die hat es was gebracht, ja.
Und jetzt ganz speziell auf FOMO zurückgehend, wie äußert sich denn das, weil the fear of missing out, das ist jetzt ein bisschen ein Phänomen, aber sind dann junge Menschen und Erwachsene auch bereit, das zu teilen, dass es ihnen wirklich Stress macht, Social Stress sozusagen?
Genau. Also ich habe hier ein Blatt mitgebracht, das nennt sich Erste Hilfe beim digitalen Zeitstress. Das haben wir, glaube ich, 2019 zum Safer Internet Day gemacht und das sind alles Tipps, die Jugendliche uns gegeben haben und da haben wir eben vom Vorbeugen so entfernen dein Instagram und dein TikTok vom Startbildschirm, du es immer woanders hin, damit wenn dir einfach mal so Fahrt zwischendurch ist, du echt umständlich herumsuchen musst, wo du das findest, dann machst du das nicht, dann tust du irgendwas anderes, such dir ein analoges Hobby, du alle Benachrichtigungen abdrehen, so solche Dinge kommen hier, such dir alternative Entspannungsmethoden und hier kommt wieder das Spazierengehen, das ist also auch hier immer eine wichtige Ressource der Jugendlichen gewesen. Wann immer ich dieses mit dem Spazierengehen höre, denke ich mal, ja, eh. Jetzt lebe ich aber in Kaisermühlen und in Kaisermühlen gehen tatsächlich viele Menschen spazieren. Da kommen nämlich aus allen Teilen von Wien Menschen und tatsächlich Jugendliche gehen spazieren. Die gehen miteinander in Gruppen einfach spazieren und machen genau diese Dinge, die sie hier sozusagen sagen. Ja? Sie tun das auch wirklich. Sie gehen miteinander spazieren und haben Spaß. Ja? Also das würde jetzt hier in diesem Punkt des Vorbeugens hineinkommen. Was Sie auch sagen, und ich glaube, das ist jetzt in Richtung des Fear of Missing Out ganz wichtig, einander zu unterstützen. Wenn jemand in einer Gruppe gefährdet ist, einfach sehr viel online abzuhängen, aufmerksam zu machen. Du warst jetzt schon wieder so und so viele Stunden, komm, mach mal etwas anderes, mach mal etwas miteinander. Sie nicht, nein, ich will nicht heute, kann ich nicht, ich will lieber, das nicht durchgehen lassen, ja? Dran zu bleiben, die rauszuholen aus ihr Sofa, Couch, Bett, wo auch immer. Das war so etwas. Und ein ganz wichtiger Punkt, offline Komplimente machen. Das haben wir dann probiert mit unseren Jugendlichen. Und es war verdammt schwer. Das war fast nicht zu machen. Es war, ja, du bist sehr nett. Was ist das? Du bist ja nett, ist eine Nicht-Aussage und definitiv kein Kompliment. Dann haben wir uns wirklich angestrengt in der Gruppe miteinander, was könnten wir für gute Komplimente machen. Und das war super. Also so etwas, und das kam von Ihnen. Ja, das war jetzt nicht meine Idee, würde ich mich nie trauen, ehrlich gesagt. Ja.
Ich glaube, es ist ganz essentiell, dass wir es wieder schaffen, ganz bewusst in den Moment zu kommen, in das Jetzt. Durch dieses dauernde Online-Sein glauben wir ja, dass das die Realität ist und verwechseln das mit unserer echten Realität und da passiert was ganz Tragisches. Wir verpassen in Wahrheit wirklich unser Leben. Also während wir Angst haben, etwas zu verpassen, verpassen wir das Kostbarste, was wir haben, unsere kostbare Zeit. Und deshalb sind diese Dinge wie sich in den Moment zu holen durch Spazierengehen, in der Natur sein. Also mir hilft es wirklich, in der Natur zu sein. Ich war jetzt gerade wieder in der Steiermark und einfach 2 Stunden ohne Handy rauszugehen im Wald. Die Sonne scheint, es gibt nichts Schöneres. Also es ist so, so erdend und so verbindend, weil wir sind ja so entfremdet in dieser modernen Kultur von unserem Menschsein. Also das macht uns ja so, das digitale Leben so zu diesen digitalen Monstern, die so abhängig sind und ja, empathielos und ohne Solidarität eigentlich durchs Leben streiten, das Leben bestreiten, weil wir so, ja, so fokussiert sind auf diesen Ego-Trip, auf den wir gerade so getrimmt sind. Deshalb Methoden, um ins Jetzt zu kommen. Und da gibt es ja auch Dinge wie Genuss zum Beispiel von Ikigai, mein japanisches Prinzip, wo man sich auch was Kleines sucht, ein nicht digitales Hobby, sowas wie Töpfern. Drum ist Töpfern ja auch heute so in diese ganzen Dinge, die uns wieder ja, konzentriert in den Moment bringen. Was sind denn noch Methoden? Also wenn ihr jetzt wirklich Jugendliche ansprechen wollt, die jetzt hier zuhören, was kann man ganz konkret machen, also spazieren gehen, rausgehen, im Moment sein.
Ich finde so ein sehr schönes Bild ist die Klaviaturübung. Du nimmst ja ein Bild, das ist auch wurscht, ich kann auch nur eine Liste machen, ja, wo ich eine Klaviatur, also die Tasten eines Klaviers habe und dann schreibe ich auf jede Taste etwas drauf, was mich glücklich macht. Und ich sorge einfach dafür, dass urviel draufsteht, dass alle diese ganzen Tasten von diesem ganzen Klavier voll werden. Und da wird viel Digitales dabei sein. Gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, wird da viel Digitales dabei sein. Aber dann dafür zu sorgen, dass da nicht nur Digitales dabei steht und auch sozusagen zu überlegen, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, viele Stunden auf TikTok abgehangen bin, was von den anderen Dingen auf dieser Klaviatur kann ich denn machen stattdessen? Und das ist wirklich in Wirklichkeit in der Arbeit mit den Kindern, Volksschulkindern, ganz, ganz was Wichtiges, dass sie überhaupt Alternativen haben. Ja, weil wir haben hier eine Generation von Kindern mit schon digital aufgewachsenen Eltern, die oft gar nicht wissen, was sie sonst tun können. Ja, die kennen den Wald nicht. Die dürfen nicht auf den Spielplatz, weil der ist gefährlich. Sie dürfen nicht alleine auf die Straße. Sie dürfen nicht einmal alleine um den Block gehen, weil da könnte denn was passieren.
Schon gar nicht so eine Smartwatch.
Genau. Also diese Kinder, die kennen diese analoge, spannende Welt zum Teil gar nicht. Ja. Und da sind wir Erwachsene dran schuld. Ja. Wir müssen sie kontrollieren. Wir wollen immer wissen, wo sie sind. Wir lassen nichts zu, wo wir sie nicht im Blick haben. Die Smartwatch hilft ja da bei manchen ein bisschen. Die ist ja eine Chance, dass sie dann mehr als den einen Block gehen dürfen. Aber das liegt schon ganz viel an uns.
Aber wissen wir überhaupt noch, was uns glücklich macht, wenn unsere Reize so überflutet sind?
Ich sehe das bei den Kindern schon. Also ich sehe, wenn wir diese Übung mit Kindern machen, was schreib auf, was dich alles glücklich macht, die kennen viele Dinge. Sie werden es vergessen, wenn sie dann nur online abhängen. Aber diese Übung, schreib auf, was dich glücklich macht und schau, dass das mehr Dinge werden und schau, dass das nicht nur Online-Dinge sind, die ist schon eine, die zeigt, dass nicht Hopfen und Malz verloren ist. Ja, da sind schon viele Dinge da, die man tun kann. Und nicht jeder Mensch ist gleich. Für manche wird dieses Gehen in den Wald der absolute Albtraum sein, weil dort sind die Ameisen und ich könnte über eine tote Maus stolpern und es könnte mir ein Vogel auf den Kopf kacken und ähnliches. Ja, es gibt Menschen, die haben hier gar keinen Bezug und die wird das nicht glücklich machen, sondern die werden in Panik verfallen. Da wird es vielleicht viel besser sein in der Innenstadt, wo mir das alles nicht passieren kann. Okay, das mit Vogel könnte auch passieren, aber dort spazieren zu gehen, ja, auf der Einkaufsstraße der Stadt spazieren zu gehen, ja, das wird die vielleicht viel glücklicher machen.
Barbara, mir ist jetzt gerade eingefallen, wie du gesagt hast, ja, die Erwachsenen quasi kontrollieren ja ihre Kinder und die dürfen nicht alleine um den Block gehen, Das ist vielfach so. Diese Erfahrungen habe ich auch und ich kenne auch diese Fälle. Aber Elke, vielleicht zu dir die Frage, muss man sich denn wirklich so großartig wundern, dass Menschen mit vielen Ängsten rauskommen, wenn sie sozusagen als ängstlich erzogen werden? Weil wenn ich eine ängstliche Mutter oder einen ängstlichen Vater habe, der mir nichts zutraut, dann glaube ich ja selber auch nicht, dass ich mir was zutraue. Dann glaube ich auch nicht, dass ich irgendeine Entscheidung treffen kann. Dann, also das ist ja sozusagen wie ein ja, wie sagt man da?
Die Katze beißt sich in den Schwanz.
Dankeschön. Aber ist das jetzt, FOMO haben ja auch Ältere. Das haben ja nicht nur 12-Jährige, sondern es haben auch 30-Jährige.
50-Jährige, 50-Jährige.
Aber dieses sozusagen Eltern unter Anführungszeichen pflanzen diesen Angstgedanken schon mit einer übervorsichtigen Erziehung hinein, hat das einen Punkt oder ist das in Ausnahmefällen?
Nein, also das erleben wir in der Praxis ganz, ganz oft, ja. Weil natürlich, ja, und vor allem, es sind ja nicht nur die Eltern, es pflanzt sich dann fort in der Schule, manchmal auch am Arbeitsplatz, ne, je nachdem, wie der geführt ist, man hört vor allem, was man nicht kann. Ja, was man nicht kann, was man nicht gut kann, was man nicht machen soll, weil da könnte irgendwie etwas passieren. Und wir bekommen sehr wenig Rückmeldung, was wir können. Und manchmal ist das auch eher etwas, was dann wieder so überhäuft ist, ne, wenn das kommt. Also es gibt auch Kinder, die ständig hören, dass sie alles am besten machen und so weiter, was auch schwierig oft ist dann, wenn ich mit anderen agiere. Aber natürlich macht das was mit uns. Und wir haben keine psychische Erkrankung, also in den allermeisten Fällen spielt der Selbstwert eine Rolle. Und ich finde, das ist so wesentlich, weil wenn ich selber immer das Gefühl habe, eben, ich kann nichts, ne, oder wie soll ich eine Entscheidung treffen? Ich treffe immer die falsche Entscheidung. Ne? Ganz viele Personen, die das von sich sagen, ja, und die sehr gut aufzählen können, was sie nicht können. Und wenn ich dann noch sehe, was die anderen Menschen können, dann füge ich das natürlich zusammen. Na, wenn ich sehe, was die anderen machen, denke ich mir, na eh klar, dass ich da jetzt nicht eingeladen worden bin, weil ich bin ja so und so. Ne? Oder na eh klar, die können das entscheiden. Ja? Ich kann das nicht. Ne? Oder die haben die richtige Entscheidung getroffen, ich nicht. Ne? Dann kommt es zu einer Selbstabwertung einfach. Und das ist das, was so entscheidend ist. Und ich finde es halt auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass ja das alles ein Stück weit auch zusammenhängt. Ne? Wir sprechen dann oft von den Jugendlichen, die jetzt Fear of Missing Out haben oder auch von den jungen Erwachsenen. Ne? Und dann ist das so, ah ja, das hat jetzt das Internet gemacht. Ja? Und ich finde, dass die Wirkungsrichtung immer so wichtig ist. Ja? Also wir sehen, dass Social Media negative Einflüsse hat. Aber wenn man sich die Wirkungsrichtung anschaut, dann gehen vor allem Menschen viel in Social Media, die eben einen geringeren Selbstwert haben, davor und die vor allem nach außen in ihrem Selbstwert orientiert sind. Ja, und da sehen wir, dass die mehr Zeit verbringen und danach auch negativer beeinflusst sind. Und ich habe mir das angeschaut vorher, weil ich gesucht habe, ob es vielleicht eine Studie dazu gibt, inwiefern das auch bei der Fear of Missing Out eine Rolle spielt. Ne? Nur wenn man sich das überlegt, dann ist sehr zu erwarten, dass auch hier vor allem Menschen betroffen sind, die eben, wenn es also in der Beurteilung, ne, ob sich selber okay finden oder nicht, ja, die da mehr auf die anderen hören, was die sagen, was die zurückmelden, ob die eingeladen werden oder nicht, ja, dass diese Menschen auch mehr von dieser Fear of Missing Out betroffen sind. Ja. Ich habe keine Studie dazu gefunden, aber wenn man sich das anschaut, dann ist das, denke ich, durchaus zu erwarten. Und das finde ich so wichtig, wenn wir darüber sprechen, ja, dass wir nicht immer so eine einfache Wirkungsrichtung zeichnen, sondern dass wir uns überlegen, was ist denn auch das, was die Menschen in Social Media reintreibt. Und vor allem, was ich so wichtig finde, wir haben gerade über Jugendliche gesprochen, es ist halt einfach so, dass wir denen überstülpen, dass die nichts anderes machen wollen. Und das stimmt nicht. Ja. Die Studien zeigen das ganz klar. In der Gym-Studie zum Beispiel seit Jahren auch schon, weil das ist eine Folgestudie, sieht man ganz klar, dass immer über die Hälfte sagen, ich bin zu viel Zeit in online. Ich bin mehr online, als ich online sein möchte. Ich kann nicht aussteigen. Ja? Das sage ich meinen Eltern natürlich nicht, wenn die mich eh schon reglementieren von vorne bis hinten, werde ich denen nicht sagen, ja, eigentlich möchte ich eh weniger Zeit online sein. Wenn wir die aber fragen, ja, also wenn ich die als Psychologin frage oder wenn ich in Workshops in Schulen bin, dann frage ich die das. Kennst du diesen Moment, wo du Spaß hast und mit Lust in Social Media abhängst und kennst du auch den Moment, wo es dir keinen Spaß mehr macht, aber du nicht raus kannst? Und da sagen fast alle, ja, das kenne ich. Und dann fangen die an, sich auszutauschen. Und das kennen aber genauso Erwachsene. Aber man muss eben ehrlich miteinander sprechen und man darf nicht alles drüber stülpen. Und das finde ich bei der Fear of Missing Out auch so wichtig, ne? Dass wir nicht nur sagen, okay, Social Media macht diese Angst, ne? Oder wir, weil wir jetzt so auf uns gerichtet sind, sondern das hat auch ganz unterschiedliche Wirkungsrichtungen und das hat auch mit dem zu tun, ne? So wie du gesagt hast, ne? Mit diesem Aufwachsen, mit diesem, was wir auch so an Wertvorstellungen an uns heranlegen, ne? Und das entsteht sehr oft in den ersten 6 Lebensjahren und da sind doch die allerwenigsten von uns, auch die jetzige Generation, nicht unbedingt in Insta, TikTok und Co. Ne? Dann fängt es eh recht bald an und das muss uns klar sein, ne? Warum gehen Menschen überhaupt hinein? Und das hat dann wieder, je nachdem, ja, weil ich kenne viele junge Menschen, die super Strategien auch haben, die, wo sie merken, mal funktioniert das besser, mal schlechter. Und gerade dann, wenn es ihnen nicht gut geht, ja, dann funktioniert das eben sehr oft schlechter, weil dann hängen sie ab, dann dummscrollen sie und dann triggert das auch aus meiner Sicht sehr stark die Fear of Missing Out, ne? Weil ich bin unzufrieden und sehe einen Ausschnitt, einen Online-Ausschnitt all der Menschen, die da online sind. Ne? Weil auch ein Content Creator ist nicht die ganze Zeit am Strand. Ne? Das ist ein kleiner Ausschnitt, ja? Sondern ganz im Gegenteil. Ja? Die haben ein super hartes Arbeitsleben, aber das sehe ich nicht online.
Ja, klar. Aber Elke, was du sagst, ist natürlich total nachvollziehbar, dass es all jene stärker reinzieht, die an sich schon ein bisschen strugglen. Aber andererseits glaube ich, und da kommen wir schon darauf, welche Rolle wirklich Social Media spielt, weil Social Media oder die Social Media Algorithmen, da werdet ihr mir möglicherweise zustimmen, sind schon so gebaut, dass sie uns genau dort triggern, wo wir gerade triggerbar sind. Und damit eröffnet sich natürlich von denen, die anfällig sind oder die gerne, die wenig Selbstwert haben oder ihren Selbstwert gerne im Außen suchen, sozusagen die Zielgruppe auf fast jeden und fast jede. Und damit wird FOMO in Social Media natürlich zu einem anderen Kaliber von Angstzustand. Das meine ich nur, das ist unterscheidbar von der Balkonritze. Und deswegen, glaube ich, reden wir auch zu Recht drüber, ja. weil es eben alle betrifft.
Ja, absolut. Absolut, ja. Also es ist eher nur dieses, ich finde es nur wichtig, dass wir wissen, da gibt es auch ein Davor, was wir mit einbeziehen müssen. Aber natürlich, ich sehe das absolut genauso, ja, dass das ein Riesenthema ist und dass Social Media ist für uns alle eine Dopaminschleuder. Ja, wir kriegen nirgends, wo so schnell Dopamin serviert, also unser körpereigenes Glückshormon. Und das hält uns dort, ne? Und im Vergleich schneide ich immer schlechter ab, ne? Weil mein tatsächliches Leben kann immer nur schlechter abschneiden, wie das Online-Leben, was gezeigt wird. Ne? Aber auch da, ich finde es für die FOMO auch so wichtig, dass man seine Bubble hinterfragt, ne? Dass man sich anschaut, wie ist meine Bubble und wie wirkt die? Na, allein wenn ich einen scheiß Tag habe und ich hänge in Insta, geht es mir danach besser oder geht es mir danach schlechter?
Schlechter. Ja.
Und das ist spannend, dass du so schnell antworten kannst, weil viele Menschen, die zum Beispiel mit mir in der Praxis arbeiten, die können das gar nicht so schnell beantworten. Na, und dann ist es oft so, dass man auch schaut, kann ich meine Bubble erweitern? Ne? Ich muss ja gar nicht jetzt, er darf da nicht mehr rein, sondern ich kann auch schauen, wie kann ich meine Bubble erweitern? Kann ich Menschen reinholen, die doch ein Stück weit mehr auch zeigen, dass nicht immer alles perfekt ist? Und auch nicht in dieser, ich finde, das ist immer sehr beschleunigt, ja, in Social Media. Ne? Man sagt so, es geht einem kurz schlecht, aber man hat sofort was und es geht einem wieder gut. Ich finde, da gibt es eben auch immer mehr Menschen, die schon zeigen, na, ich habe ein Problem und ich bin da jetzt länger dran. Und das finde ich ganz wichtig, ne, für diese Fear of Missing Out auch. Wie wirkt ganz spezifisch hier meine Bubble und welche Bubble habe ich mir auch kreiert? Ne, weil in Wahrheit kreiert der Algorithmus, aber wir ein bisschen mit unserem Suchverhalten.
Also wir sind ja die Basis, damit der Algorithmus wirken kann. Ja? Das, was mich jetzt in diesem Moment interessiert, von dem wird mir mehr und davon extremere Inhalte angezeigt. Genau. Ja? Und so funktioniert es ja. Also
ja, und das ist auch
mit
das,
mir.
Das ist auch das, was wir wissen, wie man wieder rauskommen kann. Weil das Wichtige ist, dass ich wieder handlungsfähig bin. Ne? Dass mich nicht der Algorithmus steuert, dass mich nicht Insta steuert, sondern dass ich wieder anfange zu schauen, wie werde ich handlungsfähig und wie nutze ich Social Media so, ja, dass es mir Spaß macht, dass es mir gut tut. Und das ist das, was wir Menschen wieder, wir alle, ja, und das ist, finde ich, ganz wichtig, in jeder Altersstufe, auch wir Expertinnen, auch wir kennen das, ja. Wir müssen lernen, wieder handlungsfähig zu werden in dem. Und das ist ja auch für die Fear of Missing Out so wichtig. Ne? Ich muss wieder spüren, was ich will. Das ist, so fängt es mal an, weil wenn ich gar nicht spüre, was ich will, dann wird es ganz schwer, auch mich zu entscheiden. Ne? Und das verlernen wir sehr oft, ja? Zu spüren, was wir selber wollen.
Ja, wir müssen ganz bewusst unsere Kreise auch wählen, nicht nur im realen Leben, sondern auch online, wie du sagst. Also aufpassen, wem schenke ich meine Energie oder wer gibt mir seine Energie? Weil das natürlich kritisch ist, wenn ich da in meinen Space reinlasse.
Und es geht so schnell, das ist ja das Unfaire, ja? Nur einmal nicht gescheit aufgepasst und schon habe ich Scheiß.
Und es ist ungesund. Eben ja. Ich habe vielen Models früher gefolgt, vielen Topmodels und ich habe gemerkt, das macht mich nicht glücklich. Und einfach zack, einen folgen und es ist besser. Aber nochmal kurz zu den Folgen von FOMO, weil ich glaube, das wird wahnsinnig unterschätzt. Dass es wirklich zu Angstzuständen, zu Anxiety, aber auch bis hin zu Depression führen kann. Habt ihr da irgendwelche konkreten Beispiele, wo ihr wirklich seht, das geht wirklich in eine gefährliche Richtung?
Na, es ist sehr oft wirklich miteinander verwoben, ja. also sehr eng mit sozialen Ängsten dabei, ne, wo ich dann sehe, okay, die anderen leben dieses Leben und ich schaffe es ja nicht mal dorthin zu gehen. Ne. Ich traue mir das nicht einmal zu, dass ich da hingehe. Und es verstärkt aus meiner Sicht manchmal auch soziale Ängste, ne, weil wenn man sich dann vergleicht und man denkt sich, okay, aber was soll ich dort sagen? Wie soll ich denn da mitreden? Das ist so ein häufiges Thema bei jungen Erwachsenen. Ne. Dieses Gefühl zu haben, selbst wenn ich wohin gehe, ich bin ja dann trotzdem nicht Teil, weil ich kann mich nicht so artikulieren wie die anderen. Ich kenne mich politisch nicht so gut aus. Ja? Was denken die dann von mir? Ja? Also selbst wenn ich dorthin gehe quasi, werde ich nicht so viel Spaß haben wie die anderen dort. Ja? Also das kombiniert sich dann alles. Und ich finde, es ist ein großes Thema auch bei Depressionen, ne? Weil natürlich, wenn ich nicht, ja, wenn ich viele Dinge gar nicht mehr machen kann und einer der Haupt, ein wesentliches Symptom, über das sehr, man sehr wenig spricht bei der Depression, ist die Selbstabwertung. Ne? Und Fear of Missing Out ist ja sehr viel Selbstabwertung. Ne? Ich schaue hin und na, ich habe mich falsch entschieden, ne? Weil jetzt verpasse ich das. Na, eh klar. Ja? Oder jetzt bin ich da, das ist ja auch Fear of Missing Out, ne? Jetzt bin ich da und eigentlich möchte ich zu Hause sein, weil ich einfach einen Abend brauche, wo ich mit niemand rede, wo ich einfach schlafe, ja, wo ich auf der Couch rumliege. Also das ist ja, also ich finde, die Fear of Missing Out ist sehr in beide Richtungen. Ne? Es ist nicht nur, wenn ich dann nichts mache, sondern sie wird sehr stark spürbar, auch wenn ich was mache und dann das Gefühl habe, ja, das will ich gar nicht. Ich brauche das gar nicht. Ja? Ich brauche eigentlich was ganz was anderes.
Also da wäre die Antidote dazu wirklich the joy of missing out, oder?
JOMO. Ja, genau.
Die JOMO. Dass wir es schaffen, bewusst zu sagen, hey, ich bin so froh, dass ich da jetzt nicht dabei sein muss. Ich kann auf der Couch liegen und muss nicht auf jeder Hochzeit mittanzen. Aber das ist, glaube ich, echt was, was im zunehmenden Alter einfach leichter wird.
Ja. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass wir alle ein paar Jahre hinter uns haben, in der genau diese zufälligen Zusammentreffen, dieses viele Menschen auf einem Ort nicht erlaubt waren. Und das hat Jugendliche in einer Phase getroffen, wo das in ihrer Entwicklung extrem wichtig gewesen wäre, zu lernen, wie gehe ich aus, wie hänge ich mit anderen ab, wie rede ich Smalltalk, so simpel scheinende Dinge. Und für ganz viele hängt das nach. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass das wirklich eine Behinderung einer ganzen Generation ist, über die kaum jemand spricht, wo es ganz wenig Unterstützung eigentlich gibt seitens Eltern oder erwachsenen Bezugspersonen, wie das erleichtert werden kann und später einfach nachgelernt werden kann. Ja, weil ja, wenn man älter war während dieser Corona-Zeit, ja, mein Gott, da waren halt ein paar Lockdowns wurscht, ja. Aber wenn du da 13, 14, 15 warst, das hat einfach ganz gravierende Folgen, ja.
Ne, und auch für die Fear of Missing Out ist es so, ne, weil viele haben das Gefühl, ich muss was nachholen, ne, meine halbe Jugend ist mal gestohlen worden, ne, weil man sich überlegt,
und es stimmt.
18. Geburtstag, absolut, ne, den 18. Geburtstag, den kannst du nicht nachfeiern, ja, das geht nicht, ja, und wenn du dann 2 Jahre später feiern kannst und dieses Gefühl, ich habe was verpasst, ja, man hat mich beraubt von etwas. Ne? Das heißt, ich muss jetzt noch viel, viel mehr machen. Ne? Und das bringt die Menschen wieder weg, aber von diesem Grundgefühl oft, wie geladen ist eigentlich meine soziale Batterie. Ne? Das ist was, wo viele junge Menschen drüber sprechen, ne? Immer so dieses, wie ist meine Social Battery? Und dann habe ich aber so einen Widerspruch, so einen totalen, ne? Weil meine Social Battery sagt, nein, ich soll zu Hause bleiben. Und dann habe ich aber dieses starke Gefühl, ich muss was nachholen, ja. Weil man hat mich beraubt und wie viele Jahre quasi habe ich noch. Ja? Ich finde das ganz spannend. So in den 20ern ist das so ein großes Thema. Ja? So dieses, ich muss das jetzt erledigen, weil sonst kann ich das nie wieder tun. Ja? Und dann, so wie du gesagt hast, ne, mit diesen vielen Optionen, ne, dass sie das Gefühl haben, okay, ich muss im Ausland gewesen sein, Minimum, ja, ich muss eine Ausbildung fertig haben, ich muss irgendwie wissen, wo ich wohnen will, ich muss einen Partner, eine Partnerin haben, ja, ich muss mich irgendwie ausprobiert haben, ich muss zig Hobbys gehabt haben. Also diese Liste ist allein, ne, wenn ich sie zum Zuhöre, habe ich immer das Gefühl, ich möchte eigentlich, ne, in der Gegenübertragung, ich mag mit meinem Sessel aus der Praxis rausfahren, weil dieser Druck so spürbar wird, ja. Und das finde ich so wichtig, das auch ernst zu nehmen, ne? Weil junge Menschen werden oft abgetan, so, na, so ja, jetzt sind die 20 und haben eh noch keine Ahnung vom Leben und so, ne? Das ist ja oft so der Blick, den die Gesellschaft oft gern drauf hat. Und ich finde, das ist so wichtig, das ernst zu nehmen, weil das ist einfach ein massiver Druck, der eben sich sehr auf die mentale Gesundheit einfach auswirkt. Und dieses Ernstnehmen, Zuhören ist so wichtig, ne? Und Fear of Missing Out heißt einfach für mich, zurück zu dem, was ich spüre, was ich möchte. Und wenn ich anfange, das zu spüren, dann kann ich auch viel besser wieder Entscheidungen treffen.
das sind gute Tipps auch, zu sagen, okay, fokussiere dich auf das, wer du bist und was du spürst, wie du sagst, und auch, was dir gut tut. Ich glaube, man muss bei all dem, wir hatten schon mal ganz kurz den Kapitalismus hier im Spiel, damit mit vielen dieser Dinge, die wir quasi auf Fear of Missing Out subsumieren, kann man natürlich auch gut Geld machen.
Ja.
Weil den 5am Club, wenn ich da dann den Proteinshake und diese Yogamatte und was auch immer, man kann fast alles, was ein Bedürfnis ausdrückt. Und Valerie, du hast das, glaube ich, am Anfang gesagt, dass es geschaffen wurde, auch um Needs zu erzeugen.
Absolut.
Und damit kann man auch Geld machen. Ich glaube, das muss man bei all dem, dass es natürlich jeder und jeder Einzelne ein bisschen auf sich selbst schauen muss. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass viele Interessen noch da sind, die einfach nur eines wollen, nämlich bitte weiter schön konsumieren, auch wenn es dir nachher schlecht geht.
Deshalb,
dann gebe ich dir noch was anderes, damit es dir vielleicht besser geht, aber in Wahrheit nicht.
Ja.
Ich hätte doch vorher, wollte ich unterbrechen und sagen, nein, da fehlt doch noch was. Ja? Es ist nicht nur, wie ich mich spüre, sondern dass ich Sinn habe, dass ich gebraucht werde, dass ich irgendwie Dinge bewegen kann, ja, ob die jetzt gut oder schlecht sind, das bei manchen Dingen ist da durchaus nicht nur gute Folgen immer da. Aber dass ich einen Unterschied mache bei dem Handeln, auch das ist etwas ganz Wichtiges und das gehört ja auch zu diesem Themenbereich selbstwirksam sein. Und dann bewirke ich immer bei anderen irgendetwas. Das gehört auch noch dazu.
Ja, und auch zu dem, was du gesagt hast, man weiß aus der Forschung, dass 60%, und das muss man sich, finde ich, echt so mal auf der Zunge zergehen lassen, 60% von dem, wie wir uns selber bewerten, stammt aus dem Marketing. Ja,
wenn man 10 Stunden pro Tag im Internet ist, dann ist es ja logisch.
Ja, absolut. Also man weiß, dass so wie man sich selber wahrnimmt, dass 60% davon durch das Marketing kreiert ist und dass wir eben Firmen wollen, dass wir uns fühlen. Ja, dass wir uns fühlen, dass wir uns wahrnehmen. Ne? Und so wie du gesagt hast, ich kann gutes Geld machen, wenn ich mich schlecht fühle. Ne? Weil wenn ich mich gut fühle, ja, oder meine Haut so okay finde, ne, dann werde ich nichts kaufen. Ne? Wenn ich aber das Gefühl kreiere, na, du bist schier, du machst wenig, ne? Und gerade bei Fear of Missing Out, ne? Wie viele Produkte verkaufen wir uns? Keine Ahnung, wenn du diesen Duft nimmst, dann wirst du auf der nächsten Party so der Knaller sein. Ja? Und alle werden um dich herum sein und werden dich umschwärmen. Ne? Also es werden diese tiefen Wünsche von uns einfach angesprochen. Ne? Und irgendein Produkt liefert uns das halt, was das halt kann. Ne? Und der Proteinshake macht dann den perfekten Körper. Und wenn du dann den perfekten Körper hast, dann kriegst du den perfekten Partner, die perfekte Partnerin und so weiter und so weiter. Ja? Also wir müssen uns schlecht fühlen. Aber eben, ich finde das so arg, diese Zahl, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass 60% von dem, was wir fühlen, durch das Marketing gemacht ist. Ja?
Das ist wirklich arg. Drum, ich finde, FOMO kann eigentlich nur mit dem Begriff Konsum koexistieren. Das hängt so zusammen. Und vielleicht hilft uns das auch, uns dann akut rauszuziehen, weil wir denken, wir wollen ja nicht genau dem in die Hände spielen, wir wollen ja nicht den Bezos noch reicher machen, als er schon ist. Wir sind zufrieden mit uns. Wenn wir Frauen uns endlich mal schon schön finden würden, dann wird diese Milliardenindustrie einfach pleite gehen über Nacht. Und ja, zu uns zu stehen, wieder in uns hineinzuhören. Weil wir haben ja diese Intuition, besonders für Frauen, haben so eine starke Intuition, haben aber total verlernt, darauf zu achten. Und wenn wir uns wieder darauf konzentrieren könnten, ja, wäre das mit der ganzen FOMO viel leichter.
Ja, und wir kommen langsam zum Schluss und bedanken uns bei Elke und Barbara. Danke für eure Einblicke und natürlich auch bei euch dafür, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Und wir würden uns auch sehr über Feedback freuen. Wie genau das gehen kann, steht in den Shownotes. Und natürlich, wenn ihr den Podcast anderen Menschen empfehlt und gut bewertet, das hilft uns. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode, die ihr nicht verpasst, wenn ihr die Glocke in eurer Podcast-App aktiviert. Bis dahin, alles Liebe und Baba.
Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.